Ja, Hula Hoop. Wir können in Bewegung bleiben. Mal sehen, was wir damit machen. Mögt ihr Überraschungen? Ja? Ein Paket mit Geschenken? Ja, natürlich. Ein Problem, das sich plötzlich auflöst? Wunderbar. Ein Überraschungsbesuch? Ja? Nein? Jein? Mit einem Überraschungsbesuch ist es mir einmal folgendermaßen gegangen. Als wir in Frankenthal in der Pfalz lebten und Weihnachten vor der Tür stand, war vieles zu organisieren, in der Gemeinde und privat. Unsere Pflegekinder gingen über Weihnachten zu ihren Familien und wir planten mit unseren erwachsenen Kindern und Schwiegerkindern den ersten Weihnachtsfeiertag gemeinsam zu feiern. Das Haus hatten wir weihnachtlich dekoriert, der Tisch war festlich gedeckt, das Festessen war vorbereitet und die Geschenke lagen schön verpackt unter dem geschmückten Tannenbaum. Wir freuten uns auf diese Zeit. Weihnachten war für uns immer ein besonderes Familienfest. Kaum war der Gottesdienst zu Ende, kam Wilfried auf mich zu und meinte: Maria, deine Schwester und ihr Mann sind gerade angekommen und sie wollen mit uns diesen Weihnachtstag feiern. Überraschung! Meine Schwester und ich verstehen uns gut, aber wir sind sehr unterschiedliche Schwestern. Und ich wusste in diesem Moment, dass mein schöner Plan von unserem traditionellen Familienfest im engsten Kreis nun einen ganz anderen Verlauf nehmen würde. Überraschung. Der Überraschungsbesuch war natürlich gut gemeint, aber für mich in diesem Moment nicht gut gemacht. Wie sollte ich damit umgehen? In mir war ein Konflikt. Ich fühlte mich irgendwie überrumpelt. Man hätte sich ja auch ankündigen können. Dann hätte ich anders planen können. Ich hatte ganz andere Vorstellungen von diesem Tag. Nach all dem Trubel der vorweihnachtlichen Zeit haben Wilfried und ich uns auf einen entspannten, gemütlichen Tag der Ruhe gefreut mit unseren Kindern und Schwiegerkindern. Ich hatte nur ein paar Minuten Zeit, sandte, wie man so schön sagt, ein Stoßgebet zum Himmel, um mich auf die neue Situation positiv einzustellen. Aber geht es uns nicht immer wieder so in unserem Leben? Wir haben unsere Wünsche, Vorstellungen und plötzlich werden unsere Pläne durchkreuzt. Denken wir nur an die Corona-Zeit und den Ukraine-Krieg. Wie viele Konflikte, Nöte, Katastrophen sind dadurch entstanden. Es braucht aber auch nicht viel, um durch kleinere Überraschungen Konflikte zu erleben. Der Besuch von Jesus und seinen Jüngern in Bethanien ist eine Überraschung. Bevor sie in Bethanien landen, berichtet der Evangelist Lukas in Kapitel 9 und 10, wie Jesus seine Jünger in die Dörfer aussendet und bevollmächtigt, Kranke zu heilen, belastete Menschen zu befreien und vom Reich Gottes zu predigen. Das ist körperlich, geistig und geistig sehr anstrengend und kräftezehrend. Ohne Ausrüstung, ohne Vorrat, nur im Vertrauen sollen sie ausziehen von Dorf zu Dorf. Nach so einem missionarischen Einsatz brauchen sie Ruhe. Der Tisch der Ruhe. So ist doch auch der Titel der Predigt heute. Letzten Sonntag hat Wilfried über die Brotvermehrung gepredigt, der Tisch des Lebens. Ob es ein Tisch der Ruhe ist oder der Unruhe, werden wir sehen. Nicht nur die Jünger zogen von Dorf zu Dorf, auch Jesus. So lesen wir in Matthäus 4. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium vom Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Jesus ist immer unterwegs zu den Menschen, aber nicht einfach so. Er hatte ein dreifaches Ziel. Jesus lehrte, Jesus predigte, Jesus heilte. Genau mit diesem Ziel sucht Jesus die Menschen auf. Er sitzt nicht einfach am Stammtisch mit Auserwählten. Ihn zieht es zu den vielen, die täglich kämpfen und ringen müssen, um mit ihren Krankheiten und Nöten fertig zu werden. In Lukas 5 sagt Jesus, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen. Zu solchen Menschen geht Jesus. Er sucht sie in ihren Häusern auf und versammelt sie auf großen Plätzen. Denn so heißt es in den Evangelien mehrfach. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus ruft den Menschen zu, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde Ruhe für eure Seelen geben. Jesus lehrt, Jesus predigt, Jesus heilt. Nun ist er mit seinen Jüngern überraschend in Bethanien angekommen, müde, hungrig und mit Sehnsucht nach Ruhe. Dass es das Dorf Bethanien ist, wissen wir deswegen, weil dort die Geschwister Martha, Maria und Lazarus leben. Bethanien liegt nur einen Katzensprung von Jerusalem entfernt. Als Martha hört, dass ihre Freunde im Dorf sind, lädt sie alle spontan ein. Hier gerade in der orientalischen Kultur ist Gastfreundschaft ein sehr hohes Gut. Wer Gastfreundschaft übt, bewirtet gleichsam Gott selbst, so heißt es im Talmud, einer jüdischen Schrift. Martha, ihr Name bedeutet Herrin, Hausherrin, tatkräftig, zuverlässig und wahrscheinlich auch vermögend. Sie trifft die Entscheidung. Ob sie sich mit dieser spontanen Einladung nicht überfordern wird? Wird sie es aus der Ruhe bringen? Für Jesus und seine Jünger bedeutet die Gastfreundschaft der Geschwister auf jeden Fall eine Oase der Ruhe und der Entspannung. Aber für Martha als Gastgeberin bedeutet der Besuch Unruhe und Anspannung. Denn es bleibt nur wenig Zeit, um das perfekte Dinner für 13 hungrige Männer vorzubereiten. Und hier noch einmal die Kurzfassung aus Lukas 10, 38 bis 41. Martha nimmt Jesus und seine Jünger gastlich auf. Ihre Schwester Maria setzt sich und hört Jesus zu. Martha ist überbeschäftigt mit der Vorbereitung des Essens. Martha beklagt sich bei Jesus über ihre Schwester. Jesus antwortet mit Anerkennung, aber auch mit Korrektur. Martha und Maria sind zwei unterschiedliche Schwestern. Beide lieben Jesus und beide wollen ihm dienen. Aber jede wird es auf ihre Weise tun. Der Besuch von Jesus wird tatsächlich die Schwestern überraschen, denn er wird einen Konflikt offenbaren, den sie miteinander haben. Und deswegen habe ich diese Hula-Hoop-Reifen mitgebracht. Martha und Maria, ihr seht es auch an der Leinwand, haben ihren eigenen Lebenskreis. Das soll es symbolisieren. Hier haben wir Martha und hier haben wir Maria. Beide sind Persönlichkeiten mit ihrem eigenen Lebensstil. Wenn Jesus in unseren Lebenskreis tritt, sozusagen in unser Lebenshaus kommt, verändert sich vieles. Gott überrascht uns. Wir erkennen mehr von ihm und wir erkennen auch mehr von uns. So erleben Martha und Maria und Lazarus große Überraschungen mit Jesus. Das wird auch deutlich im Johannesevangelium, Kapitel 11. Jesus erweckt Lazarus von den Toten. Und es wird ausdrücklich erwähnt, dass Jesus die Geschwister liebt. Martha ergreift die Initiative und handelt. Sie läuft Jesus entgegen und empfängt ihn gleich mit einem Vorwurf. Herr, wenn du da gewesen wärst, wäre unser Bruder nicht gestorben. Sie weist auch Jesus ganz nüchtern darauf hin, dass Lazarus nach 4 Tagen schon stinkt. Vielleicht musste sie schon als ältere Schwester mehr Verantwortung übernehmen und hat gelernt, anzupacken und bodenständig zu denken. Auch die Begebenheit kurz vor Beginn des Passafestes, als Jesus im Haus der Geschwister ist, zeigt noch einmal, wie deutlich, wie unterschiedlich die Schwestern sind. Da lesen wir in Johannes 12, 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, dem Ort, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister hatten Jesus zu Ehren ein Festessen vorbereitet. Martha trug auf, während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tische lag. Maria aber nahm eine Flasche mit reinem, kostbaren Nardenöl, goss es Jesus über die Füße. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Während Martha bedient und so Jesus ihre Liebe zeigt, möchte Maria durch eine andere Geste ihre Liebe zu Jesus zeigen. Sie bringt ein teures Öl und ist sehr großzügig mit ihrer Gabe. Beide Frauen wollen Jesus dienen und sie tun es auch, jede auf ihre Weise und mit ihrem Lebensstil. Der Lebensstil eines Menschen umfasst alles, was seine Persönlichkeit gehört. Wie unterschiedlich Menschen sind, kann man auch daran erkennen, wie sie mit ihren Sorgen umgehen. Reinhold Rute, ein bekannter Familientherapeut, hat es in einem Bildband über Sorgen gut veranschaulicht. Der eine nimmt die Sorgen leicht, der andere nimmt die Sorgen schwer. Der dritte verdrängt sie, der vierte überspielt sie, der fünfte dramatisiert sie, der sechste schiebt sie auf andere Menschen. Der siebte übernimmt die Alleinverantwortung, der achte ist ein Grübler und macht aus Mücken Elefanten. Der neunte ist ein Perfektionist und er bearbeitet alle Probleme 100%ig. Der zehnte bricht darunter zusammen, er steigt aus, er fühlt sich überfordert. Jetzt müssen alle anderen die Suppe auslöffeln. So begegnet Jesus in Martha und Maria 2 Persönlichkeiten. Jede in ihrem eigenen Lebenskreis mit ihrem eigenen Lebensstil. Jede von ihnen hat eine bestimmte Art, mit Sorgen umzugehen. Jede hat eine bestimmte Art zu denken, zu fühlen, zu handeln. Jede von ihnen hat bestimmte Lebensüberzeugungen. Jede hat Lebensgewohnheiten, Stärken und Schwächen. Jede von ihnen hat auch einen eigenen starken Willen. Maria und Martha glaubten und vertrauten Jesus. Und ihr gemeinsames Ziel ist, Jesus mit ihren Gaben und Fähigkeiten zu dienen. Wenn das doch so ist, sollte doch alles harmonisch und ohne Konflikte geschehen. So sollte es doch auch in einer Kirchengemeinde sein. Wenn alle mit Jesus mit Gaben und Fähigkeiten dienen wollen, dann sollte doch alles reibungslos ablaufen, oder? Ja. Wir stehen alle, jeder für sich in unserem Lebenskreis mit unserem Lebensstil und treffen unsere Entscheidungen, wie wir mit dem Leben und seinen Herausforderungen umgehen. Unser Wille spielt dabei eine Rolle, sogar eine große. Wir sagen doch gerne, wo ein Wille ist, da ist auch ein Wille. Sehr gut. Viktor Frankl, der jüdisch-österreichische Facharzt für Psychiatrie und Psychologie, verbrachte von 1942 bis 1945 seine Gefangenschaft in insgesamt 4 Konzentrationslagern, darunter Auschwitz. Sein Ziel war zu überleben. Seine Familie hat es leider nicht. Und er hat den Satz geprägt, wo ein Ziel ist, da ist auch ein Wille. Das heißt, wer ein Ziel hat, hat immer die Willenskraft, das Ziel zu erreichen. Wer ein Ziel hat, zeigt Engagement. Wer ein Ziel hat, packt zuversichtlich Aufgaben an. Wer ein Ziel hat, lässt sich nicht einfach umstimmen. Je deutlicher das Ziel vor Augen ist, desto weniger lassen wir uns entmutigen. Desto weniger lassen wir uns vom Kurs abbringen. Wer kein Ziel hat, lässt sich treiben, lässt sich leben, wird gelebt. Nun, Martha und Maria ließen sich nicht treiben und leben. Sie hatten ein Ziel vor Augen, nämlich Jesus zu dienen. Aber gerade dadurch erleben die Schwestern einen Interessenskonflikt. Konflikt aus dem Lateinischen bedeutet Widerstreit, Zwiespalt, Zusammenstoß, Kampf. Bei Martha und Maria prallen zwei unterschiedliche Überzeugungen aufeinander. Während Martha den ganzen Haushalt organisiert, um Jesus zu dienen, lesen wir in Lukas 10, Maria, ihr Name bedeutet übrigens Betrübnis und Geliebte, hatte sich auch zu Füßen des Herrn mit hinzugesetzt und hörte seinen Worten zu. Maria verhält sich für die damalige Zeit und Kultur ungewöhnlich. Es heißt, sie hatte sich auch hingesetzt, um Jesus zuzuhören. Sie tat dasselbe wie die Jünger. Jesus lehrte im Sitzen, die Jünger setzten sich zu seinen Füßen und hörten aufmerksam seinen Worten, seiner Rede, seiner Schriftauslegung, seiner Verkündigung, seinem Unterricht zu. Für Maria ungewöhnlich? Ja. Denn damit zeigt sie, dass sie eine Jüngerin sein will, eine Lernende. Damals hatten die Rabbiner keine weiblichen Jünger. Hier bricht etwas ganz Neues auf. Auch Frauen konnten Jüngerin sein, Schülerinnen vom Rabbi. Maria trifft ihre Entscheidung. Ihr Wille ist es, Jesus in Ruhe und mit viel Aufmerksamkeit zuzuhören. Seiner Lehre, seiner Unterweisung, seiner Predigt. Sie hat die Prioritäten gesetzt. Hören vor dem Tun. Martha trifft auch ihre Entscheidung. Ihr Wille ist erst einmal anzupacken, um der traditionellen Gastfreundschaft gerecht zu werden. Jesus und seinen Jüngern ganz praktisch zu dienen. Ganz offensichtlich hat sich Martha als engagierte, willensstarke, durch Mitarbeit bewährte und durch Aktivität bestätigte Frau gezeigt. Von ihr heißt es, dass sie sich viel zu schaffen machte. Sie wirbelte herum. Urtext, du sorgst und beunruhigst dich über vieles. Martha, mit ihrer Vielgeschäftigkeit, mit ihrer Sorge und mit ihrer Unruhe, ein Spiegelbild ihrer selbst. Martha aber ist ganz und gar von den verschiedensten Dienstleistungen in Anspruch genommen. Verständlich bei 13 Gästen, vor allen Dingen Männern. Hat sie sich übernommen? Die Ruhe ist dahin und die Unruhe ist angekommen. Die griechische Übersetzung heißt, sie war ganz und gar in Anspruch genommen. Das heißt so viel, sie war abgelenkt, sie war abgehalten, sie war da und dorthin hingezogen. Der Sinn ist deutlich, sie hatte überhaupt keine Luft, um sich dem Zuhören zu widmen. Ihr Ziel heißt Dienst. Vom griechischen Diakonia, sogar Vieldienst. Martha ist hin und her gerissen und während sie arbeitet, beobachtet und vergleicht sie sich mit Maria. Sie rennt und die andere sitzt da. Sie hat die Arbeit und die andere anscheinend das Vergnügen. Sie entscheidet sich, diesen Gedanken in ihrem Herzen Raum zu geben. Und so gärt es unter der Decke. Die Luft im Raum wird immer dicker. Bis Martha platzt. Was lange gärt, wird endlich Wut. Sie ist entrüstet und sie sucht die Bestätigung, dass das okay ist. Plötzlich unterbricht sie ihre Tätigkeit. Sie entscheidet sich, Jesus darauf anzusprechen. Sie entscheidet sich nicht, Maria direkt anzusprechen. Und sie ist in ihrem Selbstmitleid sicher, dass Jesus ihr Recht geben wird. Und Maria an ihre hausfraulichen Pflichten erinnern wird. Martha fragt Jesus nicht um Rat für ihr weiteres Verhalten und wie sie mit diesem Konflikt umgehen sollte. Sie macht Jesus einen Vorwurf. Das hat sie doch auch schon beim Lazarus gemacht. Hier noch einmal aus Lukas. Martha dagegen war überbeschäftigt mit der Vorbereitung des Essens, so die gute Nachricht. Luther übersetzt, Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Schließlich trat Martha vor Jesus und sagte, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein lässt dienen, Luther? Und die gute Nachricht? Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Das klingt doch sehr nach Opferrolle. So mag sich Martha auch fühlen. Aber Jesus sieht das nicht so. Martha mit ihrer Persönlichkeit hat sich dafür entschieden, die Rolle als Gastgeberin über alle Maßen zu übernehmen. Bevor aber Jesus sie nun korrigiert, zeigt er erst einmal seine Liebe zu ihr und seine Anerkennung. Jesus sieht, was Martha tut. Ihm ist nichts entgangen. Vielleicht hat sie sich auch nicht beachtet gefühlt. Erkennen wir die Arbeit des anderen an? Loben wir? Danken wir? Jesus erkennt den Dienst an und lobt auch. Martha denkt, dass Jesus die Situation nicht im Blick hat. Sie meint, ihn daran erinnern zu müssen. Aber Jesus ist nichts entgangen. Weder der Einsatz von Martha noch das Zuhören von Maria. So antwortet Jesus ihr, Martha, Martha, du machst dir so viel Sorge und Mühe, so sagt es Luther. Und in der guten Nachricht, Martha, Martha, du machst dir so viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei. Maria, die Jüngerin, Martha, die Diakonin, ein Widerspruch? Nein. Aber geht es uns nicht auch wie bei Martha? Werden wir auch nicht oft abgelenkt? Lenken wir uns nicht selber oft ab? Sind wir nicht manchmal hin und her gerissen von so vielem? Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, in den ersten Augenblicken des neuen Tages gehören nicht eigene Pläne und Sorgen, auch nicht der Übereifer der Arbeit, sondern Gottes befreiende Gnade, Gottes segnende Nähe. Wen die Sorge frühzeitig aufweckt, zu dem sagt die Schrift, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach sitzet und esset euer Brot mit Tränen. Vor das tägliche Brot gehört das tägliche Wort. Vor die tägliche Arbeit gehört das morgendliche Gebet. Nur so wird die Arbeit in der Erfüllung des göttlichen Befehls getan. Was waren die Auslöser zu diesem Konflikt? Oft sind es bestimmte Auslöser, die zu Konflikten im persönlichen Leben und auch im Gemeindeleben führen. Ich habe mal ein paar Punkte. Erstens, die äußeren Umstände. Die spontane Einladung von 13 hungrigen Männern. Wenn alles im Gleichmaß dahintrottet, dann sind Konflikte selten. Die Aufgaben sind festgelegt, die Rollen sind verteilt. Alles ist aufgrund von Erfahrung und Übung gut eingespielt. Konflikte entstehen da, wo Veränderungen eintreten, wo Bewegung in die Szene kommt, die Aufgabenverteilung neu überdacht und festgelegt werden muss, aufgrund der neuen Situation und der geänderten Erfordernisse. Zweitens, die Unfähigkeit, alte Traditionen zurückzustellen. Bei Martha war der große Druck der Tradition von Gastfreundschaft und der eigenen hochgesteckten Ziele, die Erwartungen der Gäste zu erfüllen. Drittens, die Überforderung. Martha hatte sich überfordert. Martha war nicht nur ins Schwitzen gekommen, sondern auch ziemlich aus der Fassung. Bald brannte nicht nur das Feuer im Herd. Im Hause Marthas war inzwischen Feuer unter dem Dach. Es war nur eine Frage der Zeit und des Temperaments, wann und wie ihr der Kragen platzen würde. Der Ärger entlädt sich in einem Rundumschlag. Mitten in die Predigt von Jesus hinein. Das macht man doch nicht. Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen? Viertens, die unterschiedliche Prioritätenliste. Martha war das Bewirten und Versorgen ihrer Gäste wichtig. Maria war das Zuhören und Lernen wichtig. Dem einen ist das wichtig und dem anderen jenes. Fünftens, die Andersartigkeit des Nächsten. Weil der andere anders ist, kommt es zu Fehldeutungen. Martha macht ihre eigene Sichtweise zum Maßstab. Sechstens, Mangel an Kommunikation. Ganz offensichtlich fehlte es den beiden Schwestern an Offenheit und Absprache. Jede hatte andere Erwartungen an die Zeit mit Jesus und jede hatte andere Erwartungen aneinander. Auch wir beginnen oft zu spät miteinander zu sprechen, um unterschiedliche Bewertungen und Prioritäten klarzustellen. Wenn wir Aussprachen vermeiden und keine Offenheit da ist, platzt irgendwann irgendjemand der Kragen. Martha macht ihre Frustration in Verbindung mit Vorwürfen gegen ihre Schwester, ja sogar gegen Jesus selbst. Oft entstehen Vorwürfe, weil man sich überfordert fühlt und sich selbst vielleicht in dem Moment zu wichtig nimmt oder nicht beachtet fühlt. Martha fühlte sich alleingelassen mit ihrer Arbeit. Immerhin geht Martha mit ihrer Frustration zu Jesus. Damit zeigt sie auch ihre Vertrauensbeziehung zu Jesus. Diese Begebenheit macht eines deutlich. Jeder von uns macht Fehler, ist auch mal außer Balance, in irgendeiner Weise und versäumt in der rechten Art und Weise zu kommunizieren. Gut, wenn wir mit Jesus reden und ihn in unseren Lebenskreis hineinlassen. Mit den Worten Martha, Martha macht Jesus seine Liebe und Sorge um Martha deutlich, aber er weist auch deutlich die Anklage von Martha zurück, lehnt ihre Forderung ab und geht nicht auf ihr Selbstmitleid ein. Er erkennt die Haltung und Willensentscheidung von Martha an, von Maria an und stellt sie über die von Martha. Jesus weigert sich, Maria wegzuschicken. Sie soll als Jüngerin zu seinen Füßen sitzen bleiben. Der Schlusssatz von Jesus: Martha, Martha, du machst dir so viele Sorgen und verlierst dich an so vielerlei. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat die gute Wahl getroffen. Sie hat sich für das unverlierbar Gute entschieden, das ihr nicht genommen werden kann. Das heißt, sie hat die Prioritäten in ihrem Leben richtig geordnet. Es ist das Hören auf Gottes Wort. Aus dem Hören kommt der Glaube und aus dem Glauben kommt das Tun. Die Stille vor der Aktivität. Beide Schwestern haben Jesus in ihrem Leben und beide haben willentlich entschieden, unterschiedlich zu handeln. Maria will erst hören, Martha will gleich anpacken. Martha, die Herrin, die das Sagen hat, darf hier etwas von ihrer jüngeren Schwester lernen. Beide Frauen dürfen sich ergänzen. Auch eine Gemeinde sollte immer beides sein. Die hörende und die tätige Gemeinde. Die Maria-Gemeinde und die Martha-Gemeinde. In unserem persönlichen Leben sollten wir beide Aspekte des Dienens immer wieder in Einklang bringen. Hören und tun. Mit folgender Geschichte schließe ich die Predigt. Drei Schmiedegesellen wanderten von Borkum bei Ebbe auf das Wattenmeer hinaus. Weit waren sie gelaufen. Tief hatten sie die gute Luft eingesogen. Fröhlich hatten sie miteinander geredet. Aber dann überfielen die Männer von einer Minute zur anderen dichter Nebel. Sie fassten sich bei der Hand und rannten zum Ufer. Doch sie verloren im dichten Nebel die Orientierung. Sie rannten in diese Richtung und in jene Richtung, aber sie konnten das rettende Ufer nicht finden. Dann kam das Wasser. Langsam stieg die Flut. In dem höher anlaufenden Wasser kämpften die Männer um ihr Leben. Dann sagte einer von ihnen: Jetzt sind wir ganz still, halten den Atem an und rühren uns nicht. Mit dem Finger tastend und mit den Ohren horchend, prüfte er die Richtung des Wassers. Denn bei Flut läuft das Wasser auf das Ufer zu. Nach dem Horchen rannten sie ein Stück weiter, dann wieder Stille und Horchen, dann wieder Laufen. So erreichten sie schließlich doch das rettende Ufer. Was hat sie gerettet? Die Stille oder das Laufen? Beides hat sie bewahrt. Einfach nur laufen hilft nicht weiter, wenn man die Richtung nicht findet. Einfach nur Stille sein und warten bedeutet Untergang. Nur in der Spannung und Ergänzung von Hören und Tun liegt eine Überlebenschance. Amen. Nun habe ich ein Musikvideo ausgesucht zum Abschluss. Es ist ein für die ältere Generation wahrscheinlich ein sehr bekannter Musiker. Und wir wollen es mal so machen wie Maria und einfach sitzen bleiben, denn es ist das vertonte Vaterunser. Und nach der Begebenheit von Martha und Maria fragt nämlich die Jünger Jesus, wie sie beten sollen. Und Jesus lehrt sie dann das Vaterunser. Und lasst uns jetzt wie Maria Hörende sein, sitzen und im Herzen mitbeten.
Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Amen. Amen. Ja, was nehmt ihr mit von dem heutigen Gottesdienst? Bin ich jetzt immer ruhig und...
Ich würde gerne mal wissen, das steht jetzt leider nicht in der Bibel, ich würde gerne mal wissen, was die Martha jetzt gemacht hat. Ich bin eher so der Martha-Typ, ne? Was hat die jetzt gemacht? Hat die ihre Schürze weggeschmissen und hat sie hingesetzt? Oder hat sie ihren Frust genommen und ist die Küche und hat gegrummelt? Also ich würde es gerne wissen. Steht da nicht. Ja,
Aber in einem bin ich mir ganz sicher, dass die Jünger sehr dankbar waren, etwas zu essen zu haben. Ja? Ja? Also, wie Maria sagte, beide Rollen sind wichtig. Und mal ist das eine das Bessere, was wir wählen, mal ist das andere das Bessere, was wir wählen. Wir sind am Ende des Gottesdienstes, daher noch die Information.